F&W, der Klinik-Podcast.
Willkommen zum F&W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und Sie haben gemerkt, das hört sich neu an. Kein Wunder, wir haben unseren Podcast relaunched und dazu gehört der neue Sound, den Sie gerade eben hören konnten, aber auch ein neues Konzept. Was genau haben wir verändert und warum haben wir das getan? Unser Podcast ist ja nun schon ein paar Jahre am Start und es ist dann ein guter Zeitpunkt, mal zu überlegen, was man anders und was man neu machen kann, um ein bisschen frischen Wind reinzubekommen und auch das Konzept zu überdenken. Deshalb haben wir neue Rubriken eingeführt, druckfrisch serviert zum Beispiel, wo wir in die aktuelle Ausgabe von F&W Führen und Wirtschaften im Krankenhaus blicken und die Ansage des Monats, dazu später mehr. Was bleibt gleich? Die Länge des Podcasts. Sie dürfen sich auf 20 bis 25 Minuten Länge einstellen, können das also auch immer gut in den Alltag integrieren, auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel oder bei der Joggingrunde. Jede Podcast-Folge hat weiter ein Top-Thema. Heute ist es das Thema Kriegstüchtigkeit. Deutschland muss wehrhaft werden, muss verteidigungsfähig werden. Spätestens nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist das klar. Das gilt natürlich für die Bundeswehr, das gilt aber auch für viele Bereiche der öffentlichen Infrastruktur, zum Beispiel auch die Krankenhäuser. Was passiert, wenn es einen Terroranschlag gibt mit ganz vielen Verletzten? Und was wäre, wenn man plötzlich im Bündnisfall ganz viele Menschen versorgen muss? Deutsche Krankenhäuser können das heute noch nicht, müssen das noch lernen. Und das tun sie zum Beispiel mit konkreten Rettungsübungen. Meine Kollegin Lena Resek war bei einer dabei. Sie hat eine dieser Übungen begleitet und auch mit den dort Verantwortlichen gesprochen. Was sie erlebt hat und auch ihr Interview mit einem Ansprechpartner vor Ort, das hören Sie gleich im Anschluss. Davor blicken wir aber mal in die neue Ausgabe von F&W.
Druckfrisch serviert.
Vom Feuerlöscher zum Millionenposten, das ist die Überschrift des Artikels von Romy König zum Thema Zeitarbeit im Krankenhaus. Romy König hat mit Franziska gesprochen. Franziska hat das getan, was inzwischen immer öfter Pflegekräfte tun. Sie hat gekündigt und als Leiharbeiterin bei einer Personalagentur angeheuert. Personal, das über Leiharbeit vermittelt wird, gibt Kliniken natürlich die Möglichkeit, deutlich flexibler zu sein. Andererseits verursacht das Thema sehr viel Ärger und Unmut im Krankenhaus, denn Leiharbeit ist vor allem eins, sie ist teuer. Wie Krankenhäuser damit umgehen können, wie sie es vielleicht auch schaffen, die Leiharbeit zu reduzieren oder sich komplett von ihr zu verabschieden, das lesen Sie im Artikel von Romy König. Nächstes Thema, Arzneimittelengpässe. Kennt man aus seiner Apotheke, wenn auf einmal ein Mittel nicht mehr da ist, betrifft aber auch immer öfter Krankenhäuser und sogar Unikliniken. Frau Dr. Kirstin Hesche beschreibt das am Beispiel des Universitätsklinikums Münster, wo es in den letzten Jahren immer öfter Fälle von Arzneimittelengpässen gab. Und sie beschreibt auch, wie das UKM Risikominimierung betreibt, also welche Strategien das Krankenhaus einsetzt, um Arzneimittelengpässen vorzubeugen. Ein Beispiel: Kontingentierung, das heißt der wirklich nur bedarfsgerechte Einsatz von Medikamenten eben bei den Indikationen, wo sie unverzichtbar sind. In Ihrem Artikel lesen Sie, welche weiteren Möglichkeiten das UKM inzwischen nutzt. Zum Abschluss ein Blick ins Ressort Technologie. Wer kennt das nicht? Man hat einen Kollegen, man hat eine Frage in seinem Berufsalltag, man fotografiert etwas ab, man filmt etwas ab, schickt es einfach rüber über WhatsApp, Threema oder Signal und kriegt sofort ein Feedback, zum Beispiel zu einem CT oder zu einem Röntgenbild. Das ist sehr einfach, aber nicht sicher, denn der ungeregelte Einsatz von Messenger-Diensten im Krankenhaus ist aus Sicht von Datenschützern ein echtes Problem. Die Gematik hat jetzt den TI-Messenger vorgestellt. Das heißt, eine Plattform, ein Standard, auf dem verschiedene Anbieter sichere eigene Messenger-Lösungen anbieten. Wie das funktioniert, wie Krankenhäuser das sinnvoll nutzen können und wie man sogar private Geräte einbinden kann, das beschreiben Timo Frank von der Gematik und Christian Schöps aus dem Albertin-Krankenhaus in Hamburg. Und damit zum Hauptthema unserer heutigen Folge. Ein Thema, mit dem man sich eigentlich nicht gerne beschäftigt, aber mit dem man sich inzwischen einfach beschäftigen muss, nämlich der Frage, wie sich Krankenhäuser auf Krieg und Terror vorbereiten. Und zu diesem Thema habe ich meine Kollegin bei mir, Lena Resek. Lena Resek hat nämlich recherchiert und war unterwegs. Liebe Lena, wo warst du denn genau und was hast du dir angeguckt?
Hallo Florian, ich war in Ulm vor einigen Wochen. Dort fand eine Großübung statt mit 1100 Beteiligten. Und dabei ging es darum, einen Massenanfall von Verletzten nachzustellen und durchzuspielen. Und dabei fand eigentlich ein Terroranschlag in einem großen Einkaufszentrum statt. Allerdings war ich direkt von Anfang an im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm und habe mir dort angeschaut, was so passiert.
Und was waren so die eindrücklichsten Dinge, die du gesehen hast? Was ist besonders hängen geblieben?
Ja, das war alles zusammen ziemlich spannend. Am Anfang, also morgens, bevor es losging, hat man schon die Anspannung vor Ort direkt gemerkt. Denn in dem Bundeswehrkrankenhaus, die haben sich über Wochen auf diesen Einsatz, auf diese Übung vorbereitet. Es war ein Riesenprojekt mit 160 Beteiligten aus der Klinik. Und dann war das natürlich spannend, da zu warten, wann kommen die ersten Verletzten in Anführungsstrichen an. Das waren natürlich nur Darsteller mit geschminkten Wunden. Aber trotzdem standen wir vor der Notaufnahme und haben alle gewartet. Jetzt kommen die Rettungswagen. Und wer liegt da drin? Wer kommt da raus? Und besonders interessant fand ich, dass ja nebenbei der normale Klinikbetrieb weitergelaufen ist. Das heißt, wenn ein Rettungswagen reinfuhr, wusste man nicht, kommt jetzt ein echter Patient oder wirklich jemand von den Darstellern aus diesem Terrorszenario. Und so wäre es ja dann im Realfall auch, dass der normale Klinikbetrieb weiterlaufen muss, obwohl die Kliniken unter großer Last viel mehr leisten müssen, viel mehr Verletzte versorgen.
Und du hast dann mit ganz vielen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Professor Benedikt Friemert, dem ärztlichen Direktor und Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses. Worüber habt ihr denn genau gesprochen?
Das Thema unseres Interviews war vor allem Kriegsmedizin. Also wie müssen sich die deutschen Krankenhäuser vorbereiten auf diesen Massenanfall von Verletzten, der dann ja über einige Wochen oder Monate andauern würde? Und was sind da die typischen Verletzungsmuster und wie muss das Mindset aussehen, um so viele Verletzte versorgen zu können? Und damit kennt Professor Friemert sich ziemlich gut aus, denn er ist also schon sehr lange als Chirurg tätig gewesen und war auch im Ausland im Einsatz.
Prima, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in euer Interview.
Herr Friemert, der Terroranschlag heute in einem großen Einkaufszentrum in Ulm ist zum Glück nur eine Übung. Unser Gespräch findet im Bundeswehrkrankenhaus statt und Ihre Klinik spielt eine wichtige Rolle bei dieser Übung für den Ernstfall. Wie sollten Kliniken sich denn vorbereiten auf einen NATO-Bündnis- oder Verteidigungsfall? Brauchen wir eine spezielle Kriegsmedizin?
Also eine spezielle Kriegsmedizin im eigentlichen Sinne braucht es nicht. Aber was wir brauchen, ist eben die Auseinandersetzung mit verschiedenen Szenarien, wie eben einem Terrorattentat, das, was wir heute hier am oberen Eselsberg auch mit der Uni zusammen üben. Bei einem Terrorattentat ist es so, dass wir, wenn wir jetzt mal das Beispiel Madrid nehmen oder Paris 2015 nehmen, in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Patienten haben, die eines gemeinsam haben, nämlich, dass sie Kriegsverletzungen haben, dadurch, dass die Terrorattentate in der Regel mit Bomben oder mit Sturmgewehren durchgeführt werden. Und Kriegsverletzungen haben eine Eigenschaft, die Patienten verbluten extrem schnell. Und deswegen müssen diese Patienten in die nächstmögliche Klinik, damit sie eben überleben können, weil gerade zum Beispiel die Bauchverletzungen oder auch die Thoraxverletzungen, also Brustkopfverletzungen, da kann die Blutung nur der Chirurg stillen. So, und das ist das, was beim Terror passiert und das üben wir heute und das hat ganz besondere Herausforderungen für ein Krankenhaus im Management der Patienten, in der Frage zum Beispiel, welcher dieser Patienten bekommt denn ein CT und welcher Patient geht in den OP. Wenn wir uns jetzt mit der Frage Landes- und Bündnisverteidigung beschäftigen und fragen, was hat diese Übung, die wir heute machen, eben mit der Landes- und Bündnisverteidigung zu tun, dann ist es so, dass wir auch im Bündnisfall, aber auch natürlich in der Landesverteidigung, damit rechnen müssen, dass es Sabotageakte auf unserem Gebiet geben wird. Und es ist damit zu rechnen, dass in einer Landes- und Bündnisverteidigung solche Sabotageakte eben auch passieren, sodass dann eben das Gleiche passiert, was wir bei einem Terrorattentat haben, nämlich ganz viele Patienten, die die gleichen Verletzungen haben und damit verbluten an einem Ort. Und damit ist aus Sicht der Klinik die gleiche Belastung da wie bei einem Terrorattentat. Man könnte sagen, das Terrorattentat ist im Krieg die Sabotage, die aber noch sehr viel weiter geht und natürlich noch mit anderen Waffen geführt wird. Das heißt also, wenn man sich auf Terrorattentate vorbereitet und als Klinik beherrscht, wie man damit umgeht, dann ist man für dieses Szenario auch im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung gut gerüstet.
Bei einer Landes- und Bündnisverteidigung hätten wir so einen Massenanfall von Verletzten ja über Tage, Wochen oder Monate und eine Vielzahl mehr von Patienten. Also das wären die normalen Patienten, die sowieso versorgt werden müssen, plus Kriegsverletzte, plus Flüchtlinge. Eine Riesenbelastung für das gesamte System. Wie kann man das eigentlich bewältigen?
Bei der Landes- und Bündnisverteidigung ist allerdings die Situation noch ein bisschen schwieriger, weil wir bei der Landes- und Bündnisverteidigung mit sehr vielen Patienten in Deutschland rechnen, ob das jetzt Flüchtlinge sind, verwundete Zivilisten, verwundete Soldaten oder unsere eigene Bevölkerung. Das heißt, das Gesundheitssystem ist wahrscheinlich deutlich höher belastet, als es jetzt ist. Und dann kommt eben dieses Szenario, wie wir es heute üben, ein Massenanfall von Verletzten bei terroristischen oder Kriegseinwirkungen hinzu. Das heißt, das Bearbeiten und Abarbeiten dieser Situation ist wahrscheinlich, so kann man vermuten, noch etwas schwieriger und herausfordernder.
Der Umgang mit solchen typischen Kriegsverletzungen oder aus Terrorakten und nach Sabotage ist vermutlich nicht Teil der üblichen Medizinerausbildung. Also fehlen uns die Fachleute auf diesem Gebiet?
Ja, die gesamte Erfahrung in unserem Gesundheitssystem hat sich mit diesen Verletzungsmustern halt nie beschäftigt, sondern es ist eben der Sanitätsdienst der Bundeswehr durch unsere Ausleihenseinsätze. Da haben wir das gelernt, wie man mit solchen Verletzungen umgeht. Und wir beschäftigen uns natürlich von Berufswegen mit Kriegsverletzungen. Aber die zivile Welt hat sich ja seit dem Zweiten Weltkrieg mit Kriegsverletzungen, Gott sei Dank, muss man ja sagen, nicht mehr beschäftigen müssen. Deswegen verwundert es ja nicht, dass sie davon jetzt keine Kenntnisse haben. Und jetzt geht es eben darum, auch die zivile Welt wieder mit diesen Verletzungsmustern zu konfrontieren und ihnen beizubringen, wie man mit diesen umgeht und was eben das Besondere ist und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Wir haben ein bisschen in der Breite jetzt auch schon Erfahrung gesammelt, weil wir seit Jahren ja Patienten aus der Ukraine bekommen. Das sind jetzt keine Akutkriegsverletzten mehr, aber die chronisch Kriegsverletzten, die meistens in zivilen Krankenhäusern versorgt werden. Aber wir kriegen damit schon einen guten Eindruck, was Kriegsverletzungen machen und welche Folgen sie haben, vor allen Dingen an den Extremitäten. Und insofern sind wir schon auf einem Weg, auch das zivile Gesundheitssystem ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber es ist richtig, die breite große Kenntnis über diese Verletzungsmuster, die liegt sicherlich noch nicht vor.
Dann sollte doch jedes Krankenhaus seine Chirurgen schulen, oder?
Also es geht gar nicht so sehr nur um die Chirurgen, sondern es geht um alle, die an diesem Behandlungsprozess beteiligt sind, weil sich eben durch die Verletzungsmuster und durch die Menge an Patienten einfach taktische und strategische Änderungen in dem Ablauf im Krankenhaus einfach ergeben. Und deswegen nützt es nichts, nur den Chirurgen zu trainieren und denen das beizubringen, sondern der Anästhesist, die Pflege, alle, die an der Patientenbehandlung beteiligt sind, müssen im Grunde genommen wissen, was in solchen Szenarien wie einem Terrorattentat eben passiert. Und ja, es ist richtig, wir müssen das Ganze schulen und dazu haben wir von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie diesen TDSC-Kurs entwickelt, Terror and Disaster Surgical Care. Den haben wir 2015/16 entwickelt nach den Terrorattentaten in Paris und Brüssel. Dieser Kurs hat eben zum Ziel, diese taktisch und strategischen Dinge, die im Krankenhaus sich verändern, durch diese Szenarien eben den Krankenhäusern beizubringen.
Also verstehe ich das richtig. Ums Handwerkliche geht es gar nicht in erster Linie, das können die Chirurgen. Vielmehr kommt es hier in so einer Notsituation auf das richtige Mindset an, auf Schnelligkeit und auch aufs Management. Was zählt denn da besonders? Wie manage ich so eine Akutsituation am besten?
Da kommt es besonders darauf an, dass wir die Reihenfolge der Patienten richtig machen, denn wir werden in solchen Situationen immer in einem Ressourcenmangel stecken. Ein Beispiel, ein CT von einem Schwerverletzten heute, wenn wir das machen und wir haben nur einen Schwerverletzten, kriegt jeder ein CT. Das dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Wenn ich jetzt 10 Patienten davon habe, und das ist bei einem Terrorattentat nicht so selten, dann bräuchte ich eben bei 10 Patienten quasi 5 Stunden, um diese Patienten zu diagnostizieren mittels CT. Und aus dem, was ich eben schon gesagt habe, ergibt sich ja eigentlich, dass diese Patienten gerade diese Zeit nicht haben. Also muss ich mir die Frage stellen, welcher Patient braucht denn wirklich ein CT? Und welchen kann ich zum Beispiel mit Ultraschall die Diagnose einer Blutung im Bauch stellen und dann gleich in den OP fahren. Und genau diese Dinge sind es, über die sich das Behandlungsteam, und das ist mir ganz wichtig, dass es nicht nur um den Chirurgen, sondern um das gesamte Behandlungsteam geht, kennen müssen und überlegen müssen, damit wir möglichst vielen Patienten das Überleben sichern. Das ist das Eigentliche. Dann den Bauch zu operieren, das ist etwas, was ein Viszeralchirurg beispielsweise ja jeden Tag macht. Also der Viszeralchirurg ist in der Lage, ein Stück Darm zu entfernen und er ist auch in der Lage, den Darm wieder zusammenzunähen. Das macht er jeden Tag. Die Frage ist nur, in einem solchen Szenario muss er in diesem Szenario den Darm entfernen. Ja, das muss er, weil da ist die Verletzung, aber muss er den Darm wieder zusammennähen? Und da wissen wir, dass er das auch am nächsten oder übernächsten Tag machen kann. Und die Zeit, die der braucht, um diesen Darm wieder zusammenzunehmen, kann man sich in dieser Akutsituation sparen, macht das Ganze 2 Tage später und damit wird man schneller.
Normalerweise gilt ja für Krankenhäuser immer, je öfter sie eine Behandlung durchführen, umso besser ist die Qualität. Aber das funktioniert ja jetzt hier gar nicht. Diese Art von Verletzungen kommen äußerst selten vor. Wie kann man sie trotzdem gut behandeln?
Ich sage immer, der Musiker kann 2 Dinge, der kann Noten lesen und kann auf dem Instrument spielen. Und wenn man ihm dann Noten vorlegt, dann spielt er die eben vom Blatt, wenn er Profi ist. Und das Gleiche machen wir auch. Ja, und jetzt ist eben nur die Frage, welche Noten haben wir davor? Also was ist der Rahmen? Und da gibt's langsame Stücke, dann spielt der Musiker das langsam und es gibt schnelle Stücke, da spielt er schnell. Und so ist es bei uns auch. Wir müssen gucken, in welchem Szenario findet unser Handeln statt. Aber das Handeln, nämlich zu operieren, entspricht ja dem Musikinstrument spielen, das können wir.
Und kann man sich als Arzt oder als gesamtes Team auch mental auf so eine Akutlage vorbereiten? Das ist ja enorm belastend und stressig auch insgesamt.
Also ich glaube, das, was Krieg wirklich ist, das kann man nicht trainieren. Das kann man sich, glaube ich, auch nicht wirklich vorstellen, selbst wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht oder wenn man sich mit ukrainischen Soldaten unterhält, die wir ja auch behandeln. Darauf kann man sich, glaube ich, nicht vorbereiten. Man kann sich nur auf diesen Ressourcemangel oder auf diese besonderen Situationen sich damit beschäftigen. Was es wirklich bedeutet, auch einen echten Mann, wie die Kollegen jetzt in Magdeburg durch dieses Attentat am Weihnachtsmarkt letztes Jahr abgearbeitet haben, wie sich das wirklich anfühlt, ich glaube, das kann man schlecht nachvollziehen und das kann man auch nicht trainieren. Was uns aber klar sein sollte, ist, dass wenn es eine Landes- und Bündnisverteidigung gibt, dass jeder hier im Land gefordert ist, seinen Beitrag dazu zu leisten, an der Stelle, wo er eben gebraucht wird. Und ich sag mal, ich glaube nicht, dass in so einer Situation, in der die Ukraine sich gerade befindet, das Arbeitszeitgesetz eine überragende Rolle spielen wird. Das hört sich so ein bisschen flapsig an, aber das ist das, was gemeint ist. Wir werden alle ackern müssen. Egal, ob das diejenigen sind, die dieses Wasser aufbereiten oder wir eben in der Medizin oder ob das die Bürgermeister sind oder die Regierung. Das ist eine Situation, die das ganze Land betrifft und deswegen sagen wir auch, das kann man nur als gesamtstaatliche Aufgabe betrachten und es kann nur die gesamte Gesellschaft lösen. Nicht die Bundeswehr alleine und auch nicht die Zivilgesellschaft, sondern wir alle zusammen und darum geht's. Aber wie sich Krieg wirklich anfühlt, ich weiß es auch nicht.
Ja, zum Glück wissen wir es nicht und wir hoffen auch alle ja, dass wir das niemals erleben müssen. Aber umso wichtiger ist es, unsere Gesellschaft und auch natürlich unser Gesundheitssystem jetzt schon vorzubereiten, falls so ein Ernstfall mal eintritt.
Es ist auch so, je deutlicher wir machen, dass wir uns darauf gut vorbereitet haben, militärisch, aber auch im Rahmen der zivilen Verteidigung, und dazu gehört ja das Gesundheitssystem, desto eher ist es so, dass wir nicht angegriffen werden. Weil Abschreckung hat immer funktioniert. Und die ist nicht nur auf atomarer Ebene zu sehen, sondern die ist auch zu sehen, dass ein Staat, eine Gesellschaft resilient ist und sagt, wir lassen uns da nicht unter Druck setzen. Wir haben uns vorbereitet, wir können auch unsere Verletzten behandeln. Das gehört genauso dazu, wie sich natürlich mit den rein militärischen Fragen zu beschäftigen. Das heißt also, auch die Vorbereitung des Gesundheitssystems ist ein Teil der Abschreckung. Und je besser wir das machen, desto glaubwürdiger sind wir. Und desto eher funktioniert die Abschreckung, desto kleiner ist das Risiko, dass wir in einen solchen Konflikt wie die Ukraine reinwandern.
Herr Friemert, wir beide müssen jetzt ganz schnell zur Übung, um zu schauen, wie das Bundeswehrkrankenhaus heute den Massenanfall von Verletzten bewältigt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Die Ansage des Monats.
Und damit sind wir bei unserer zweiten neuen Rubrik, der Ansage des Monats. Was haben wir uns dabei gedacht? Wir laden unsere Zuhörer dazu ein, uns ein kurzes Audio-Statement zuzuschicken, 30 bis 60 Sekunden mit einer klaren Aussage, mit etwas, was man schon immer mal loswerden wollte, kurz und knackig zum Ende unseres Podcasts. Den Auftakt macht Dr. Marte Ivancic, der CEO der Schönkliniken, und er hat uns dieses Audio-File geschickt.
Wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal fühlt sich das Gesundheitswesen an wie eine Zeitschleife. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Krankenhausfinanzierung, ja, und natürlich die berühmte Überwindung der Sektorengrenze. Immer wieder auf der Agenda, und das seit Jahren. Und obwohl alle immer davon reden, hat man den Eindruck, dass sich im Kern im Grunde wenig verändert. Reformen gibt es, ja, elektronische Patientenakte, Strukturreformen, Präventionsgesetze. Aber vieles bleibt Stückwerk. Ankündigungen über Ankündigungen, aber ganz wenig wird umgesetzt. Und ich sag's mal provokant: Man könnte heute auf einem Kongress, beispielsweise dem Hauptstadtkongress, eine Präsentation von 2015 halten und niemand würde merken, dass sie 10 Jahre alt ist. Vielleicht müssen wir nicht ständig neue Konzepte erfinden. Vielleicht reicht es einfach, wenn wir endlich anfangen, die alten ernsthaft umzusetzen. Oder wir sparen uns die Mühe und aktualisieren einfach weiter unsere Titelfolien.
Damit sind wir am Ende unserer ersten relaunchten Folge. Schön, dass Sie beim F&W Klinik Podcast zugehört haben. Wenn Sie uns Ihr Feedback, Ihre Anmerkungen schicken wollen, dann tun Sie das gerne. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung. Sie können sich mit unseren Redakteuren auf LinkedIn vernetzen oder Sie schreiben uns eine E-Mail an redaktion@bibliomedmanager.de. Die nächste reguläre Folge erscheint Anfang August. Das Thema verraten wir noch nicht, aber hören Sie doch mal wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliomedmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!